온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Das Coronavirus breitet sich auch in Lateinamerika immer weiter aus. Dabei sind die Prioritäten nicht immer der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Die Regierung Kolumbiens etwa gibt lieber 2 Millionen Euro in gepanzerte Fahrzeuge für die berüchtigte Aufstandsbekämpfung aus. Brasilien und Peru sind mittlerweile die Länder mit den meisten registrierten Fällen auf dem Subkontinent. Produziert wurde dieses Onda-Info aber etwas nördlicher, diesmal aus dem Homeoffice in Mexiko-Stadt. Herzlich willkommen zur 484. Sendung unseres Radiomagazins aus Lateinamerika. Wir schauen in dieser Ausgabe auf Corona in Mexiko und in Zentralamerika. Allerdings ist auch in dieser Sendung nicht alles nur Virus. Aber zunächst, wie versprochen, nach Zentralamerika. Von dort haben uns verschiedene Journalistinnen, Aktivistinnen und Freundinnen ihre Berichte von der Lage in ihrem jeweiligen Land gesendet.
Los hijos se están brincando del hambre y entonces cómo es posible que los solo quédense en casa que les van a llegar alimentos y mira dónde vamos.
Mit vielen anderen Menschen protestiert eine aufgebrachte Mutter in Honduras gegen die Ausgangssperre, durch die sie nicht mehr arbeiten und ihre 6 Kinder ernähren kann. Von der Regierung fordert sie Soforthilfen, vor allem Lebensmittellieferungen.
Yo soy madre soltera, tengo 6 hijos que darle de comer.
Aus El Salvador berichtet der Journalist Alfredo Carías.
Saludos a la audiencia de Onda. Soy Alfredo Carías, periodista, corresponsal de Voces Nuestras en El Salvador. Para muchos analistas, el gobierno está siendo más peligroso que el mismo virus. Para ello, analizaremos las principales respuestas frente a la pandemia que está haciendo este gobierno salvadoreño. Uno es la política y dos, la sanitaria.
Für viele Beobachter ist die Regierung von Präsident Nayib Bukele gefährlicher als das Virus selbst. Anfangs hat die Bevölkerung die Maßnahmen der salvadoranischen Regierung geduldig befolgt. Mittlerweile machen sich allerdings deutliche Zweifel breit. Ein Grund dafür, die Beschwerden von Menschen, die verhaftet und teilweise über einen Monat zwangsweise in Quarantäneeinrichtungen gesteckt wurden, ohne dass sie überhaupt auf Coronavirus getestet worden wären. Die mittlerweile zurückgetretene Gesundheitsministerin war während der Notlage völlig abgetaucht. Und regionalen Bemühungen um eine Reaktion auf die Pandemie hat sich El Salvadors Regierung schlichtweg verweigert. Dem Gesundheitspersonal hat die Regierung nicht einmal die notwendigsten Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt. Stattdessen wurde eine Art Ausnahmezustand ausgerufen, durch den fundamentale Rechte der Bevölkerung eingeschränkt wurden. Zum Schutz der Bevölkerung sind diese Maßnahmen völlig unzureichend. Angesichts dessen haben inzwischen die berüchtigten Jugend- und Drogenbanden, die in El Salvador viele Gebiete kontrollieren, die Initiative ergriffen und Ausgangssperren verhängt.
Poca eficacia de las medidas de excepción emitidas por el gobierno ha surgido el fenómeno de que las pandillas mismas que están dominando algunos territorios han tomado el control de la situación y han establecido un toque de queda, informó Alfredo Carías para Onda.
Hallo, hier ist Sabine. Ich bin deutsche Nicaraguanerin und lebe in Managua. Derzeit herrscht in Nicaragua große Unsicherheit um Covid-19. Nicaragua ist das einzige Land der Welt, in dem keine der von den WHO empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden. Die Regierung hat in Bezug auf Quarantäne, soziale Distanzierung und Präventivmaßnahmen exakt das Gegenteil getan. Sie kriminalisierte zunächst den Gebrauch von Masken und auch heute noch ist es Ärzten in Krankenhäusern verboten, sie zu benutzen. Nach den Unruhen im April 2018 erholte sich die Wirtschaft nicht. Das kann der Hauptgrund sein, warum die Regierung den Empfehlungen der sozialen Isolation nicht folgt. Darüber hinaus gibt die Regierung meiner Meinung nach keine wahren Daten über Covid-19 bekannt. Offiziell gibt es 9 Fälle, 3 davon sind aktive Fälle. Tatsächlich hat die kubanische Regierung jedoch 5 Covid-Infektionen bei aus Nicaragua ankommenden Personen gemeldet. Dies bedeutet, dass es offiziell mehr Infektionen in Nicaragua geben muss. Hinzu kommt, dass sich der Präsident Daniel Ortega über einen Monat nicht mehr öffentlich gezeigt hat. Es gab schon Gerüchte über sein Ableben. Am vergangenen Mittwoch hat er dann endlich mit seiner Frau, der Vizepräsidentin, eine Fernsehansprache gegeben. Seine Botschaft, das Gesundheitssystem ist vorbereitet und Corona sei ein Zeichen Gottes, weil sich die Welt zu sehr mit Aufrüstung beschäftige. Am Ende verabschiedete sich das Präsidentenpaar mit Handschlag und Küsschen von den anwesenden Regierungsmitgliedern.
In Honduras begrüßen wir Yolani Pérez von unserem Partnermedium Radio Progreso.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, Honduras supera los 400 casos confirmados por el COVID-19 y más de 30 muertes en las últimas semanas. Expertos pronostican que lo peor ocurra en los siguientes días.
Laut den offiziellen Statistiken zählt Honduras bislang gut 400 Fälle und 30 Tote. Experten sagen, das Schlimmste stehe noch bevor und das bei einem äußerst prekären Gesundheitssystem. Es gibt eine Menge Beschwerden über das Fehlen von Schutzausrüstung in den Kliniken. Überhaupt hat Corona einen Kollaps im Gesundheitsbereich zur Folge. Die Regierung von Präsident Juan Orlando Hernández hat zwar einen Nothaushalt von 3,2 Milliarden US-Dollar beschlossen, aber der Umgang mit diesen öffentlichen Geldern ist Gegenstand heftiger Kritik. Vor allem seit ans Licht kam, dass Schutzausrüstung völlig überteuert eingekauft wurde. Nach einem Monat Ausgangssperre gehen HonduranerInnen zunehmend auf die Straße, um von der Regierung die Versorgung mit Lebensmitteln zu fordern. Da es vielen HonduranerInnen völlig unmöglich ist, wegen des von der Regierung erklärten Shutdowns tägliche Anschaffungen und tägliche Ausgaben zu stemmen.
El sustento diario a sus hogares. Desde Radio Progreso en Honduras, este es un reporte de Yolani Pérez.
Mein alter Freund Lilo aus Guatemala Stadt schickt uns diesen Lagebericht.
Acá en Guatemala. La primera forma en que nos vemos afectados es en el escenario de lo económico. El comercio informal se ve detenido, prácticamente encerrado por las restricciones que el gobierno dicta, ¿verdad? Se suma a esto el posicionamiento de un sector empresarial que
hier in Guatemala sind wir zuallererst wirtschaftlich von Corona betroffen. Der informelle Sektor, in dem die große Mehrheit der Menschen arbeitet, ist durch die Maßnahmen der Regierung fast völlig zum Erliegen gekommen. Auch der Unternehmersektor fordert die sofortige wirtschaftliche Wiederbelebung. Die finanzielle Situation der Menschen wird immer schwieriger. Das hängt auch damit zusammen, dass die Guatemalteken, die in den USA wohnen, kaum noch Geld an ihre Familien hier zurücküberweisen können. Diese Remessas machen immerhin 30% der Wirtschaftsleistung aus. Auf dem Land können es sogar bis zu 90% sein. Wie wir also die wirtschaftlichen Folgen durch die Pandemie abfedern, ist die ganz große Frage. Hinzu kommen soziale Fragen. Die Staatsanwaltschaft berichtet, dass die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt um 3/4 zurückgegangen seien. Das ist alles andere als beruhigend, denn wir müssen davon ausgehen, dass die Opfer unter der Quarantäne noch weniger Möglichkeiten haben, ihre Aggressoren anzuzeigen. Außerdem, welche Folgen hat für die Gesellschaft das Sterben durch Corona und das Verbot, Sterbende zu begleiten und öffentlich um sie zu trauern? Und zum Schluss, es gibt auch in Guatemala viel Solidarität. Viele Menschen haben zum Beispiel Lebensmittel gespendet. Aber gerade bezüglich des solidarischen Umgangs stellt sich durch Corona die Frage, zwischen uns selbst zu schützen und anderen zu helfen, wie wir da in Zukunft die Balance aussehen.
Alimentos gratuitos a las personas, pero creo que tendríamos que reflexionar cuál será, digamos, el balance entre protegernos y apoyar también, ¿verdad? Si la acción es solidaria, ¿verdad?
Die musikalische Untermalung war übrigens von Alfredo RC, den wir auch im nächsten Beitrag nochmal hören werden. Februar 2020, noch vor Corona. Eine halbklandestine Elektroparty in einem Hinterhof der Colonia Obrera mitten in Mexiko-Stadt. Eine dunkle Haustür in einer recht runtergekommenen Nebenstraße lässt nur Eingeweihte anklopfen. Eintritt nur gegen vorherige Anmeldung per Facebook. Der Hof ist in warmes Licht getaucht. Deko aus bunten Stoffbahnen, Feuerspuckerinnen, Bodypainting-Studio. Eine Bar bietet Cocktails mit Alkohol und anderen Muntermachern. Bestimmendes Genre? Downtempo. Slow Beats zwischen 70 und 100 BPM. 300 Gäste schwofen, junge und ältere Alternativos, ein paar europäische Expats. Volk, das sich die exklusiven Hipsterclubs der Stadt nicht leisten kann oder will. Alfredo RC legt auf, alias Casella, alias Graal. Der 22-Jährige ist Mitglied des Mexico Colectivo, eines Kollektivs junger DJs, die an immer neuen Orten Elektropartys organisieren. Alfredo trägt indigene Züge, das ist ungewöhnlich in Mexikos Elektroszene. Mit einem Wollponcho rüstet er sich gegen die frische Nachtluft. Auch wenn die Clubs immer noch mit europäischen DJs im Line-Up werben, Mexikos Techno-Szene ist längst aus dem Schatten der Ersten Welt getreten und hat laut Alfredo einiges zu bieten.
Creo que aquí hay una especie de choque cultural. Entonces ya hay una especie de una música electrónica mestiza.
Hier in Mexiko leben verschiedene Kulturen miteinander. Das spiegelt auch die Elektroszene wider. Die Multikulturalität, die Mexiko-Stadt auszeichnet. Das Essen, die Kunst, die Architektur, die Kleidung. All diese Mischungen bringen dieses gewisse Extra, das auch die elektronische Musik der Stadt ausmacht.
Para definirlo como mejor, creo que la música electrónica aquí es mestiza.
Mexikanische, überhaupt lateinamerikanische Einflüsse, Pachamama-Elemente als Hommage an die Erdmutter der indigenen Völker des Kontinents, eingeflochtene Geräusche, Rhythmen, Zitate und Gesänge, Polyrhythmik, all das macht mexikanische Elektromusik spannend. Und wenn es nach der 21-jährigen DJ und Produzentin Andrea Ladisabal geht, soll es vor allem auch innig zugehen. Ein Schub, wenn es denn irgendwann nach Corona mal wieder innig zugehen darf.
Uno de los mejores momentos en los festivales o en esos circunstancias es cuando la gente se abraza y
einer der besten Momente auf Partys und Festivals ist es, wenn sich die Menschen umarmen und küssen. Darauf liegt mein Fokus, sowohl beim Auflegen wie beim Produzieren. Diese innigen, sensiblen Momente möglich zu machen. Die Leute sollen fühlen, nicht nur im Automatikmodus tanzen.
De qué es lo que está sintiendo mientras está bailando y que no solo baile ahí como en automático, ¿sabes?
Nun ist nicht alles so innig, wie sich Alfredo und Andrea ihre Szene, ihre Stadt, ihre Welt wünschen würden. Die Macho-Kultur zum Beispiel hat auch und gerade in der technikaffinen DJ-Szene Männerdominanz reproduziert.
Pues yo desde que empecé, yo he sentido que como mujer te piden como más pruebas.
Als Frau verlangen sie von dir ein besseres Presskit und mehr Followers als von Männern. Und vor allem super Fotos. Wenn du als Frau auflegst, hast du den Clubbesitzer im Nacken. Wenn ich ein Set einreiche, werde ich gefragt, hast du das tatsächlich selbst produziert? Wir brauchen definitiv mehr Frauen in der Szene, um das zu überwinden. In meinem Kollektiv von 20 Leuten bin ich die einzige Frau. Wir reden darüber, wollen mehr Frauen im Kollektiv. Aber ich sehe bei den Männern einen Mangel an Interesse, auch an Ehrlichkeit, Frauen wirklich zu finden und einzubinden.
Hay como una falta de interés y de realidad y de honestidad. Entonces, pues desafortunadamente no las hemos encontrado y
spielt auch Konkurrenzdenken eine Rolle. Loro, fast 32, mixt seit kaum 3 Jahren und produziert erst seit kurzem. Auch er manövriert zwischen dem Zwang, Geld für die Kunst aufzutreiben und gleichzeitig künstlerisch der Macht des Geldes etwas entgegenzusetzen.
Sí, definitivamente la música y las muchas de las artes en México, educarte en artes en México es costoso.
Kunst in Mexiko, Kunstfertigkeit zu erlernen, das ist teuer. Du brauchst Geld, um ein persönliches Projekt zu entwickeln. Deswegen ist die Szene auch sehr exklusiv. Wenn du nicht zeigst, dass du dich auf europäischem Niveau bewegst, dann hast du auch kein Publikum. Und das führt in der Szene auch zu großer Konkurrenz. Und diese Konkurrenz erzeugt wiederum Spannungen in der Szene.
Está creando tensión en general en toda la escena. Una expansión de conciencia, que después de ir a una fiesta y después de convivir y de abrazarte tanto y de sentir tanto amor,
es gibt eine bewusstseinserweiternde Komponente elektronischer Musik, mit oder ohne Drogen. Nachdem du auf einer Fiesta so viel Liebe empfangen und geteilt hast, denkst und fühlst du anders. Für mich ist es wichtig, meinen Produktionen eine Botschaft zu geben, politisch, sozial oder spirituell. Mit Musik kannst du super kommunizieren, die Leute sind offen, du kannst beeinflussen. Das ist eine sehr große Verantwortung, aber ich versuche immer, Samen zu pflanzen.
Mis presentaciones contengan una semilla, sembrar una semilla de conciencia en las personas en diferentes ámbitos.
Ein Problem der mexikanischen Realität teilen männliche und weibliche DJs. Die Gewalt, die Macht der Drogenkartelle und korrupte Polizisten. Veranstaltungen sind schon öfters angegriffen worden, die Polizei hält fröhlich die Hand auf. Wie gehen kleine Elektropartys damit um, solche, die Alfredo und Andrea organisieren?
Bueno, como promotor de eventos es muy complicado.
Ja klar, es ist sehr kompliziert. Bislang haben wir Glück gehabt. Das hat sicherlich auch mit unserer Intention zu tun. Wir machen keine Veranstaltungen für Tausende, wo das Ticket 50 Euro kostet. Zu unseren Events kommen Menschen, die uns nah sind, Ähnliches wollen, die teilen und andere Menschen kennenlernen wollen, die nicht nur Party und Drogen konsumieren wollen. Natürlich kann etwas passieren, natürlich sind wir vorbereitet. Sollte die Polizei kommen, dann wird verhandelt. Und irgendwann gehen sie wieder. Aber wir sind eben klein und bewegen uns weitgehend unter dem Radar.
Pero nosotros somos como... Somos chiquitos, o sea, somos chiquitos, entonces no estamos en la vista, ¿sabes?
Die junge Generation in Mexiko-Stadt will sich aber nicht mehr von der Angst jede Freude am Leben nehmen lassen. Mit viel Mut und noch mehr Kreativität organisieren mehrere DJ-Kollektive ihre Partys, auch jenseits der Stadtgrenzen. Das Kollektiv ist Familie und eine Plattform, um sich sicht- und hörbarer zu machen. Ab und zu sind auch DJs aus Europa zu Gast, wie Alma Linda, eine geborene Chilenin aus Berlin, die Ende Februar durch Mexiko tourte.
Yo viendo con cuánta pasión y con cuánto amor estos colectivos están trabajando acá.
Wenn ich sehe, mit wie viel Leidenschaft und Liebe diese Kollektive hier in Mexiko arbeiten, auch wenn sie nicht dieselben Ressourcen haben wie wir in Europa, dann erfüllt mich das mit sehr viel Bewunderung. Hier in Mexiko sind 80% der Menschen arm. Als DJ brauchst du Ressourcen, schnelles Internet, Geld für neue Musik und für Technologie. Diese Mittel haben die meisten Menschen hier nicht. Und das führt zu einer Szene von Privilegierten. Aber ich sehe auch immer mehr die Verantwortung, die wir in unserer europäischen Blase haben. Dass die Toten, die Drogenkartelle hier produzieren, auch mit unseren Handlungen in Europa zusammenhängen. Unser Konsumdenken macht viel kaputt. Alles, was wir dagegen mit Bewusstsein und Liebe machen, das pflanzt Samen. Und daran liegt mir sehr viel als DJ.
Cada cosa que se hace con conciencia y con amor planta semillas. A eso quiero dedicarme yo como artista y eso es una cosa que me gustaría recordar también.
Mexikos alternative Elektroszene ist eine Subkultur mit Veränderungswillen, eine kreative Kraft zur Rückbesinnung auf die eigene Kultur, ein Trotzen der Gewalt und Korruption, das Öffnen der eigenen Musik für weniger gut Betuchte und für alle Ethnien Mexikos. Noch einmal Alfredo. Wir versuchen auf unseren Partys einen Space, einen Kontext zu kreieren, der ein Ventil schafft, der es den Menschen ermöglicht, die Probleme dieser Gesellschaft mal hinter sich zu lassen. Die persönliche Befreiung ist auch ein Akt der Revolution. Die Party bekommt eine Bedeutung, gibt den Menschen einen Anstoß und schafft neues Bewusstsein.
Resignificarla y solita va a generar una conciencia automática.
Im Moment sind Partys natürlich auch in Mexiko Corona-bedingt lahmgelegt. Aber irgendwann wird es wieder losgehen. Dann hoffentlich mit mehr Frauen, mehr ethnischer und kultureller Vielfalt, mehr von unten.
A veces no me siento tan solo. Si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad.
Zum Schluss dieser Sendung schauen wir wieder auf die Corona-Epidemie und nach Mexiko. Infektionsherd Nummer 1 scheint hier das US-amerikanische Skiparadies Vail zu sein, wo auch in diesem Jahr Mexikos Wirtschaftselite dem Ski und vor allem dem Après-Ski frönte. Der Chef der mexikanischen Börse, auch beim Wedeln in Vail dabei, ist mittlerweile an Covid-19 verstorben, viele seiner Mitreisenden erkrankt und seitdem breitet sich Corona in Mexiko immer schneller aus. Übrigens, in dem Land gelten etwa 80% der Bevölkerung als arm. Das öffentliche Gesundheitssystem ist schlecht und kaum auf eine Epidemie vorbereitet. Wie will ein Land wie Mexiko die Bevölkerung unter diesen Bedingungen schützen?
Ich fahre mit dem Taxi die Calzada de Tlalpan in Richtung Süden. Die Stadtautobahn mit 5 Spuren in jeder Richtung und einer Metrolinie in der Mitte ist sonst zu dieser Zeit gerammelt voll. Heute herrscht kaum Verkehr. In der Metro gibt es sogar Sitzplätze und in den Peseros, den sonst übervollen Stadtbussen, fährt gerade mal eine Handvoll Personen mit. Die Luft ist dagegen ungewöhnlich sauber. Über der Stadt lärmen kaum noch Flugzeuge. Corona hat längst auch Mexiko-Stadt im Griff. Dagegen dröhnen die Sirenen der Rettungswagen in diesen Tagen rund um die Uhr durch die Stadt. In Mexiko sind nicht nur ältere Personen besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken. Ein Großteil der Bevölkerung ist Risikogruppe, wie Hugo López-Gatell, Mexikos oberster Epidemiologe, recht offen beschreibt.
Tenemos una población con una salud crónicamente deteriorada.
Wir haben eine Bevölkerung mit einer chronisch angegriffenen Gesundheit. Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Herzprobleme. Diese Probleme haben viel damit zu tun, dass viel zu viele industrialisierte und künstliche Lebensmittel angeboten werden, mit zu viel Salz, Fett, Zucker und Kalorien. Und nun trifft eine durch schlechte Ernährung geschwächte Bevölkerung auf die Corona-Epidemie.
Der Epidemiologe ist spät zu großer Form aufgelaufen. Noch Mitte März durfte in Mexiko-Stadt ein Open-Air-Festival mit Zehntausenden Besuchern stattfinden, obwohl Corona auch in Mexiko längst nachweislich angekommen war. In vielen Ländern der Welt herrschte zu diesem Zeitpunkt bereits Social Distancing oder sogar Ausgangssperren. Seit Anfang April hat auch Mexikos Regierung den Ernst der Lage erkannt, rät dazu, Abstand zu halten und wenn möglich zu Hause zu bleiben. Doch dieser Richtungswechsel komme zu spät, finden viele, wie zum Beispiel diese Krankenschwester per Twitter.
Al fin, López-Gatell.
Endlich akzeptiert López-Gatell, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen. Das hätte er mal schon vor 2 Wochen sagen sollen. Die Leute rennen immer noch draußen rum, unterhalten sich, als sei nichts gewesen. Und wir in den Krankenhäusern müssen schauen, dass unsere Schutzkleidung reicht und wir permanent Nachschub haben. Helft uns bitte, sagt allen Bescheid, dass sie zu Hause bleiben, dass sie bitte nicht rausgehen.
Corona trifft in Mexiko auf ein kaputtgespartes staatliches Gesundheitssystem. Es fehlt an Schutzkleidung, Medikamenten, Personal, Geräten und Intensivbetten. Mexiko gibt nur 5% seines Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus, sogar noch deutlich weniger als zum Beispiel Brasilien oder Chile. Daneben existiert ein überteuertes privates Gesundheitssystem für die Mittel- und Oberschicht. Dieses immerhin öffnet nun endlich die Notaufnahmen auch für wirtschaftlich schlechter Betuchte. Und am 8. April hat Mexiko endlich eine Flugzeugladung Masken, Handschuhe und sonstige Schutzkleidung gegen Corona aus China erhalten. Weitere sollen folgen.
Ahora, este no es el único vuelo. Se ha establecido un puente aéreo entre México y China.
Doch auch nach dem Richtungswechsel macht die Regierung unter Präsident López Obrador in der Krise keine gute Figur. Einerseits gilt für den gesamten Monat April landesweit der Gesundheitsnotstand und alle nicht wesentlichen Wirtschaftsaktivitäten sind suspendiert. Für Mexiko-Stadt und andere schwer betroffene Regionen Mexikos ist das Confinamiento gerade bis Ende Mai verlängert worden. Aber staatliche Hilfsprogramme fast Fehlanzeige. Denn, so der Präsident,
estamos haciendo hasta
Wir tun das Unmögliche, um keine weiteren Schulden zu machen und die Steuern nicht zu erhöhen. Unsere staatliche Sparpolitik wird noch mit mehr Nachdruck verfolgt als sonst. Wir greifen auf Sonderfonds zurück. Wir kappen die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und wir streichen das Weihnachtsgeld für Spitzenbeamte.
Zweifel sind angebracht, ob die Strategie bei offiziell gut 6.000 Infizierten und schon 500 Toten ausreicht. Stand 17.04. Es dürften, das räumt selbst Regierungsepidemiologe López-Gatell ein, bis zu 10-mal mehr sein, denn es wird viel zu wenig getestet. Andererseits, so mau die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona auch sind, einigen geht auch das schon viel zu weit. Dem Großunternehmer Ricardo Salinas Pliego und seinem Sprachrohr TV Azteca zum Beispiel, hier wird gewaltig Stimmung gegen López-Gatell gemacht.
Ya no haga caso a Hugo López-Gatell.
Pikant dabei, eigentlich sind der Unternehmer und AMLO Verbündete. Salinas Pliegos Firmenimperium zählt zu seiner Kundschaft vor allem ärmere Mexikaner, die Hauptwählergruppe AMLOs. Und nun sind die meisten kleinen Läden dicht, mit heftigen Einnahmeausfällen. Viele Firmen haben Personal entlassen, die Regierung geht offiziell vom Verlust von etwa 350.000 regulären Jobs aus. Aber allein in Mexiko-Stadt arbeiten 1,3 Millionen Menschen informell. Auf dem Bau, als Taxifahrer, als Hausangestellte, Tamales-Verkäufer, Drehorgelspieler. Sie können es sich gar nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Möglicher Tod durch Covid-19 oder sicherer Tod durch Verhungern, so lautet ihre makabre Gleichung. Und so sind immer noch tausende Menschen täglich unterwegs, um zu arbeiten, wie dieser Straßenverkäufer in der Metro.
Ich lebe von Tag zu Tag. Gestern habe ich alles, was ich verdient habe, für Essen ausgegeben. Wenn ich nicht arbeiten gehe, wovon soll ich dann leben?
Auf den Tianguis, den Wochenmärkten der Stadt, ist seit einigen Wochen erheblich weniger los oder sie sind ganz geschlossen. In Coyoacán, im Süden, wo ich wohne, scheint meine Avocado-Verkäuferin zwar so vergnügt wie immer, trägt aber mittlerweile auch Maske und Einmalhandschuhe.
Viele Bezirke haben die Wochenmärkte verboten. Das ist hart. Aber auch hier mache ich viel weniger Umsatz als vorher. Viele Kunden und Kundinnen haben Angst und gehen nicht mehr vor die Haustür.
Auf dem Rückweg nach Hause komme ich an einer Baustelle vorbei, wo ein Einfamilienhaus entstehen soll. Zwei Dutzend Bauarbeiter schuften dort wie eh und je und halten sich bei Laune. Es geht halt nicht anders. War das Onda-Info 484, auch diesmal überwiegend zur Corona-Pandemie in Lateinamerika.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.